Wir waren in Kroatien. Das war schön. Mein Zwillingsbruder ist in Lindau am Bodensee gewesen. Wir haben in Kroatien immer seinen Wetterbericht gesehen. Nachher hat er gesagt, so schlimm hätte es gar nicht geregnet. Okay, war bei uns auch nicht so super. Die erste Woche war wirklich relativ kühl. Man musste sich abends was anziehen. Und Wind und Gewitter. Tja, wo waren wir denn? Ich lade euch mal ein, kommt mal mit. Wir waren in Poric. Poric, das ist, na, magst du mich? Ich nehme den Pointer. Das ist Poric, das ist ziemlich in der Mitte von Istrien. Das Ganze ist Istrien. Weiße Felsen, rote Erde. Also jeder, der da weiße Schuhe anhat, der hat ziemlich in den Napf gegriffen. Die hast du nachher nicht mehr. Wir sind mit Freunden da gewesen, wir waren auf dem Campingplatz, das war richtig cool, und sind dann nach hier unten hin, nach Rovinj gefahren. Rovinj ist eine kleine Stadt in Kroatien, liegt auf so einer Halbzunge, aber kann man doch zeigen. Ihr seht, das liegt wirklich auf einer Halbzunge, so einer Halbinsel. Hier gucken wir jetzt gerade vom Norden her auf Rovinj. Da ist eine ziemlich große Marina und auf der anderen Seite, da ist das ein bisschen kleiner, da sind wir reingekommen. Das ist jetzt der andere Blick auf Rovinj. Hier unten haben wir ein Cappuccino getrunken. Das war so geil. Kennt ihr noch diese alte DDR, die alte Werbung von Edeka? Super geil. So war das. Das war einfach super schön. Hier hinten haben die Kroaten leider auch so eine städtebauliche Vollsünde gebracht. Da muss man dann schon noch ein bisschen durchatmen, wenn man sowas sieht. Aber gut. Diese Stadt ist, das kann man hier unten ahnen, wirklich an das Meer rangebaut. Also das war der Blick von uns aus, vom Cappuccino. Und traumhaft schön. Natürlich sieht das Haus nicht so gut aus, wenn da gerade in jedem Winter auch mal die Adria zu Besuch kommt. Die Stadt ist offensichtlich nie wirklich zerstört worden. Das fand ich auch interessant. Eine ganz, ganz kleine, mittelalterlich wirkende Stadt. Wenn du da mit drei Leuten nebeneinander gehst, darf keiner von vorne kommen. Sonst muss man sich sortieren. Schaut man rechts oder links rein, schaut man unten auf die Adria, was hier leider nicht so rauskommt, die Farbe von dem Wasser ist falsch, die muss so strahlend hellblau sein. Und da kann man doch mal sich hinsetzen und mal schönes kroatisches Abendessen nehmen, oder? Herrlich. Das Ganze hat nicht nur Vorteile, das sieht für uns Touristen natürlich super aus, aber für die Einheimischen hat das auch ein Problem, denn diese Stadt lebt, so wie vieles in Kroatien, vom Tourismus. Und du musst Mai, Juni, Juli, August, September in 5 Monaten alles Geld verdienen, was du in einem Jahr brauchst. Und deshalb ist es ein Problem, denn die Stadt ist so, dass keiner der Gäste zu seinem Ferienhaus kommen kann. In seine Ferienwohnung, zu seinem Hotel. Da kommt nämlich keiner durch. Also das Einzige, was da durchgeht, ist so eine kleine Arpe, so eine italienische, so ein Ring-Ding-Ding-Ding, aber alles andere geht da nicht durch. Du kannst ja nicht mit dem Auto hinfahren und sagen, guten Tag, ich bin Ihr neuer Gast, ich würde jetzt gerne ausladen. Du musst vor der Stadt halten und dann kommt jemand, und zwar so mit so einem Transfer-Shuttle. Und vorne sitzen die Leute und hinten wird Gepäck reingepackt, beziehungsweise wenn es zu viele sind, sitzen auch hinten noch Leute. Das ist vom Rückentechnischen, fand ich nicht so schön. Mir hat das immer schon wehgetan. Ich habe es ja ein bisschen mit dem Rücken. Aber das funktioniert jedenfalls. Das ist richtig cool. Wenn man dann in diese Stadt so hineingeht, stellt man fest, dass obendrauf etwas ist, was auch relativ typisch ist. Für kroatische Städte ist. Nämlich oben gibt es eine Kirche. Und diese Kirche ist die Kirche der heiligen Euphemia. Fragt mich bitte nicht, wer das war, fragt mich bitte nicht, was die gemacht hat, ich kenne ihre Geschichte nicht. Aber als ich da reingegangen bin, da ist mir was aufgefallen. Und das ist das, was mir Gott dann so in diesem Urlaub mitgegeben hat. Seht ihr da oben, da ist ein Portalspruch drüber. Ja? Das kennen wir aus Deutschland auch. Du gehst in ein Fachwerkhaus und dann steht da oben drüber, wer das wann mit wem gebaut hat und dass er es unter Gottes Segen stellt. Ich vermutete, dass das auch so wäre, bin dann etwas näher noch da dran gegangen, stellte dann zu meinem Erschrecken fest, es war Latein. Das war nicht mein Lieblingsschulfach. Man könnte auch sagen, danke Herr Meier-Kramer, dass Sie mich so lange erduldet haben. Aber zu lesen ist es relativ einfach. Ich habe es mal rausgeschrieben. Deus qui operato in suis, hec omnia ipse incepit, ipse perfecit. Tja, habe ich angefangen zu übersetzen. Da habe ich dann wieder das gleiche Problem gehabt wie in jeder Lateinarbeit. Ich kam gar nicht so weit. Aber, das ist ja das Schöne, man kann sowas heute ja alles googeln. Ja? Also habe ich mich hingesetzt und habe die Sachen, soweit ich sie hatte, eingegeben. Und nach den ersten drei Worten kam schon die Übersetzung. Das ist die Übersetzung. Die lautet, Gott, der in den Seinen wirkt, hat all dies selbst begonnen und selbst vollendet. Das steht über diesem Kirchenbau. Gott, der in den Seinen wirkt, hat dies alles selbst begonnen und selbst vollendet. Das ist ein Motto für einen Kirchenbau, oder? Und ich habe so gedacht, lass uns doch mal gucken, wir prüfen mal wieder alles und wir behalten das Gute. Was hat denn das mit uns zu tun, mit Gottes Wirken? Wenn da oben steht, Gott, der in den Seinen wirkt, dürfen wir und müssen wir das auch für uns selbst in Anspruch nehmen, wenn es denn stimmt. Und die Geschichte, die du mitgebracht hast, die beiden, ich fand die total gut. Da wirkt Gott in den Seinen. Und da steht mit einem Mal ein Flugkapitän und sagt, wollen Sie da eigentlich hin? Nee, will ich eigentlich wirklich nicht. Und er sagt, dann ja, nehme ich Sie auch nicht mit. Ich glaube, er hat auch das Recht abzulehnen. Und das ist dann Gottes wirkliches Führen und Wirken gewesen. Sehr schön. So, also mache ich mal mit euch nachgefragt. Wirkt Gott auch hier und heute? Ist das so? Oder ist das, was wir da immer so nehmen, ist das wirklich eine Anmaßung? Oder ist das biblisch begründet? Also ich neige ja immer dazu, egal was ich mache, das muss irgendwo in der Bibel zu finden sein. Okay, bin mal losgegangen und habe mich mal gefragt, drei Gedanken sind da drin, Gott, der in den Seinen wirkt, hat das alles begonnen und er hat das alles vollendet. Diese drei Gedanken. Und die würde ich gerne mit euch heute Morgen mal einmal durchdenken. Oder heute Morgen? Ich war heute Morgen selber schon im Gottesdienst. Komm. Heute Nachmittag. Schön. Uhuhu. So einen haben wir auch. Wie alt ist er, der kleine Mats? 2 Monate. 3. Der Enkelsohn ist 5. Das ist süß. Was haben wir gestern für einen Spaß gehabt, meine Frau und ich? Könnte man auch noch mal was drüber machen, über Enkelkinder. Oh, prima Thema für den Dreh. Okay, Gott, der in den Seinen wirkt. Ich habe mich gefragt, stimmt das? Ich habe mich natürlich abends mit unseren Freunden bei einem kroatischen Sommerabend und kroatischem Rotwein habe ich mich hingesetzt und gesagt, so heute, was denkt ihr? Ich habe da gerade so was Schlaues gefunden. Stimmt das? Gießt du noch mal Wein nach? Am Ende vom Gelände haben wir gedacht, ja, eigentlich stimmt das. Und da habe ich gedacht, ja, aber eigentlich reicht nicht. Eigentlich macht jeden Satz kaputt. Also entweder stimmt das oder stimmt nicht. Und ich habe dann noch mal geguckt und habe einen Bibelvers gefunden oder zwei und ich empfinde, da ist das drin. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, schreibt Paulus im 1. Korinther 12, Vers 6, durch den sie, also diese verschiedenen Kräfte, alle in uns allen wirksam werden. Das, was der Erbauer der Kirche über seine Kirche geschrieben hat, das stimmt. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott. Er macht das wirksam in uns allen. Alle Kräfte in uns allen. Da hinten sitzen Leute, die machen die Technik. Du hast moderiert, du hast den Lobpreis angeleitet, danke dafür. Die Gedanken haben mich nochmal mitgenommen. Ich danke dir, dass du das letzte Lied in Englisch gesungen hast, das in Deutsch verliert das enorm. Aber ich hoffe, ich mache das, was ich mache, hier auch so. Wirkt Gott in uns allen? Ja, das stimmt. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter. Im nächsten Vers sagt er, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das heißt, jeder von uns ist völlig unterschiedlich. Und Gott wirkt mit diesen vielen verschiedenen Kräften in jedem von uns. Und sie werden in uns wirksam. Und das immer mit einer Zielrichtung. Da würde ich jetzt erstmal erste Folgerungen machen. Ich muss Respekt mitbringen. Dieser Respekt muss für mich und für dich gelten. Ich habe im Moment das Gefühl, dass sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, als auch zum Teil so bei Influencern, meine Lieblinge, die Influencer, bist du nicht so wie ich, dann bist du doof. Guten Tag, mein Name ist Trump. Guten Tag, mein Name ist Putin. Du bist nicht so wie ich, dann bist du doof. Und ihr Lieben, das ist biblisch nicht in Ordnung. Biblisch gesehen müssen wir Respekt haben vor dem anderen. Und auch vor uns selbst. Denn ich weiß aufgrund dessen, was wir gerade gelesen haben, Gott wirkt in dir und in mir in alle Richtungen mit unterschiedlichen Kräften und er macht sie in uns wirksam. Die Frage muss eher sein, wer bist denn du? Wer bin denn ich? Und dann muss ich mir diese Zielorientierung angucken. Diese Kräfte, die Gott da in mir wirksam werden lässt, die wollen eine Zielorientierung haben. Wie hieß es so schön? Immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das, was wir tun, so hoffe ich doch, nehmt ihr das auch so wahr, dass Gott durch uns, die wir heute diesen Gottesdienst gestalten, dass er zum Nutzen der Gemeinde wirkt. Lohnt sich das? Lohnt sich das, da einzusteigen? Und deshalb dieser letzte Gedanke. Dieses, was wir gerade gedacht haben, nämlich dass Gott in den Seinen wirkt, das hat einen unheimlichen Wachstumschancen. Das geht so nach vorne, wenn wir wollen. Und zwar, Paulus, der gleiche, der eben auch geschrieben hat, schreibt im Epheserbrief im Kapitel 3, Vers 20, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns, oder man könnte auch übersetzen, unter uns, am Werke ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Dieser Gedanke kam bei dir schon mal so, der klang schon mal so leicht an. Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder uns ausdenken können. Wer wäre denn auf die Idee gekommen, dass so ein Flugkapitän sich dahinstellt und sagt, freiwillig? Nein? Da bleiben. Tschüss. Wer hätte das gedacht? Dass das der Weg ist, den Gott nimmt, der unendlich viel mehr tun kann, als wir uns ausdenken oder uns vorstellen können. Da reicht unsere Fantasie nicht für hin. Also das, was der Schreiber dieses Portalspruches gesagt hat, Gott, der in den Seinen wirkt, Amen, das stimmt. Ich finde das übrigens auch für ein ganz handwerklich praktisches Arbeiten, für den Bau einer Kirche, für den Aufbau einer Gemeinde, einen total interessanten Ansatz. Das befreit mich nämlich davon, dass ich super viel machen muss. Das meiste wird er tun. Er bringt die Kräfte, er macht sie wirksam. Aber Achtung, fallt bitte nicht auf der falschen Seite vom Pferd. Das gilt nicht für Faulheit. Das deckt keine Faulheit. Dass Gott alles bewirkt und dass er so viele unterschiedliche Kräfte hat, das bringt mich dazu, dass ich gefordert bin, mich einzubringen. Also Faulheit funktioniert in dem Rahmen nicht. Also so wie für uns Lehrer, ne, wenn wir unsere Klassenarbeiten unter das Kopfkissen legen, weil Gott ja alles wirkt und in allen, die Klassenarbeiten sind am nächsten Morgen nicht korrigiert. Muss ich selber machen. Das ist meine Aufgabe. Und du musst dich fragen, was wirkt Gott und was ist deine Aufgabe daran? Dann sagt er, der hat all dies hier begonnen, selbst begonnen. Gott hat den Staat hingelegt. Als wir das so durchdachten in Kroatien, da kam uns die Frage, wie kommen wir denn dazu? Wie kommen wir denn an diese Sache ran? Wie macht Gott das denn? Wie wirkt er denn in jedem von uns, obwohl wir doch so unterschiedlich sind und obwohl es so unterschiedliche Kräfte sind? Wie macht Gott das? Und da ist mir ein Bibelvers oder zwei Bibelverse über den Weg gelaufen, und zwar aus dem Buch Joel, aus dem Propheten Joel. Da sagt Joel im Auftrag Gottes ungefähr 800 Jahre vor Christus: Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Gott will in uns wirksam werden, dadurch, dass er seinen Heiligen Geist über uns ausgießt. Und wenn man dann in die Apostelgeschichte guckt, knapp 800 Jahre nach Joel, dann stellt man fest, das nimmt Petrus für das Pfingstgeschehen in Anspruch. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag handeln. Das, was Gott unter Joel angekündigt hat, das hat sich im Pfingstgeschehen erfüllt. Und das zieht sich durch. Männer und Frauen, Alte und Junge, Freie und Zwangsarbeiter, Sklavinnen und Sklaven. Ihr Schülerinnen und Schüler, wer ist Schüler hier? Hebt mal eben gerade. Ja, hallo, ihr Armen, ihr habt mit solchen Leuten wie mir ab morgen wieder zu tun. Ihr Lieben, ihr geht morgen in die Schule und vielleicht hast du oftmals schon gedacht, boah, ich muss da ja hingehen. Kann ich dir nur zustimmen, es gibt in Deutschland eine Schulpflicht. Das ist auch gut so. Andere Kinder in dieser Welt würden gerne zur Schule gehen, aber es gibt keine da. Aber bei uns ist es so, wie ihr müsst zur Schule gehen. Habt ihr das mitgehört? Den Sklavinnen und Sklaven, denen, die unter Zwang etwas machen, denen will ich das genauso schenken? Geht doch davon aus, dass Gott mit euch morgen und das ganze Schuljahr 2025, 2026 mit in die Schule geht. Und dass er mit all seinen Kräften in und unter euch wirksam ist. Und dass das eure Aufgabe ist, seine Art in die Schulen hier in Paderborn mitzunehmen. Es ist meine Aufgabe als Lehrer, das mitzunehmen in meine Schule in Bielefeld. Egal, ob Mann oder Frau, ob alt, ob jung, ob freiwillig oder gezwungen, Gott sagt, ich werde meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag handeln. Was kann denn da konkret rumkommen, bevor wir uns den letzten angucken? Okay. Die konkrete Grundlage, auf der wir immer wieder arbeiten, den finden wir im 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft. Luther übersetzt hier, er macht nicht, dass wir uns wieder fürchten, sondern er erfüllt uns mit Kraft und Liebe und Besonnenheit. Das ist die Basis, auf der Gott in uns dann arbeitet. Kraft und Liebe und Besonnenheit. Kraft ohne Liebe kann schnell Brutalität werden. Besonnenheit ohne Liebe führt zu Schwärmerei. Er bietet dir und mir an, Kraft, Liebe und Besonnenheit und nicht zaghaft zu sein. Ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Zweite Sache, konkrete Motivation. Was bietet Gott uns da an? Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Luther übersetzt da, Gott schenkt Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlergehen. So ist das. Manchmal fühlt man sich unverstanden. Und auch in dem Alter schon. Gott sagt, ihr könnt bereit sein, ich mache das mit euch, ich mache euch fähig und dann könnt ihr das so tun, was ihr tun müsst, so wie es mir gefällt. Die Motivation, dass wir Schritte mit ihm gehen, in Kraft, Liebe und Besonnenheit und ohne verzagt zu sein, das kommt daher, dass er sagt, ich mache euch bereit und mache euch fähig und ihr dürft euch auf den Weg machen. Nehmt die Motivation zu dem, was ihr tun müsst, nehmt die von mir. Letzter Gedanke. Der ist ein bisschen grober und ein bisschen länger. Das müsstet ihr vielleicht mal, wenn ihr heute doch noch einen Kaffee trinkt oder ein Abendbrot esst, nochmal euch angucken. Paulus schreibt im Römer 5, Vers 5, dass er nicht nur für all das Gute, was ihm Gott so schenkt, Erlösung, Neuanfang, neues Leben, dafür ist er nicht nur dankbar, sondern er sagt, auch wenn ich Nöte erlebe, dann bin ich dafür dankbar, weil das lernt mich durchzuhalten, mich durchzubeißen, dran zu bleiben. Und wenn ich das gelernt habe, aus Nöten durchzuhalten, dann bin ich bewährt. Dann bin ich jemand, der sagt, okay, wenn es das nächste Mal kommt, da habe ich doch einen Erfahrungsschatz. Er steht an meiner Seite. Und daraus entsteht eine feste Hoffnung, dass egal was kommt, dass wir mit ihm auf dem Weg sein können. Warum gilt das so, diese Kette, diese Widerstandsfähigkeit? Neues Wort dazu ist Resilienz. Resilienz meint nichts anderes, als dass ich den schwierigen Situationen meines Lebens widerstandsfähig entgegentrete. Warum ist das so? Da die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Kraft, Liebe und Besonnenheit hatten wir. Er wirkt es durch seinen Heiligen Geist. Er schenkt uns also eine Grundlage, auf der wir stehen, eine Motivation, mit der wir handeln können. Und er schenkt uns eine Widerstandsfähigkeit, auch für das, wo wir eventuell sagen, boah, wie soll denn das werden? Vielleicht haben einige in Singen in der Gemeinde gedacht, ja Gott, was wird denn jetzt eigentlich? Hier ist unsere Gemeinde abgebrannt. Und dann heute, wie viele Jahre ist das her?
3 Jahre.
3 Jahre her, heute sagen die, ja, eigentlich hat uns das nach vorne gebracht. Huh. Widerstandsfähig gegen Dinge, die die Gemeinde eventuell nach hinten bringen könnten. Und auf den Rücken schmeißen. Warum? Weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in die Herzen, haben sie eine feste Hoffnung und ja, da ist was passiert und zwar in eine gute Richtung. Gut wäre nicht die Methode gewesen, die ich ankreuzen würde, wenn ich jetzt sagen würde, so will ich das so haben. Wachstum der Gemeinde durch Abbrand, würde ich das ankreuzen? Nein. Als meine Frau 2019 Brustkrebs bekommen hat, das hätte ich auch nicht angekreuzt. Wachstum, geistliches Wachstum durch eine schwere, eventuell tödliche Krankheit, das hätte ich nicht angekreuzt. Aber das ist genau das, was hier steht, nämlich eine Widerstandsfähigkeit durch ihn und durch sein Handeln zu erleben. Gut, so, jetzt waren wir bei dem, der hat all dies selbst begonnen. Also Gott hat etwas in euch begonnen und er bietet euch da ganz viel an. Und zwar ganz persönlich. Das finde ich total gut, dass das keine Einheitlichkeit ist, sondern dass ein ganz persönlicher Weg im Glauben mit ihm ist. So, der letzte. Das sind die Folgerungen, es ist allein Gottes Geist, es ist alles Geschenk und was macht ihr damit? Gut, das hatten wir gerade schon gedacht. So, und er hat es selbst vollendet. Tja, und an dem Punkt, wenn du das denkst, gibt es viele Leute, die schon erstmal ganz einfach zipp, erstmal die Finger weggezogen haben, oder? Ja, dann muss es ja perfekt sein. Wenn es vollendet ist, muss es perfekt sein. Wenn es perfekt sein muss, schaffe ich nicht. Ich kriege nie eine 1 in dem Fach, so sehr wie ich mich bemühe. Muss es das sein? Ich schaffe das gar nicht so toll. Meine Frau sagt das ganz häufig. Sie kennt dann mein Gesicht schon. Mach es doch erstmal. Gott hat es selbst vollendet, hat er Erbauer dieser Kirche geschrieben. Bedeutet dieses vollendet auch immer perfekt? Und wenn perfekt, hindert es mich daran einzusteigen in diesen Prozess? Dass Gott in mir wirksam ist, dass er Dinge in mir beginnt und dass es am Ende dann perfekt sein muss und deshalb mache ich es nicht. So, ich nehme euch mal mit. Und zwar, wenn wir in Gütersloh in der Gemeinde, wir sind ja in einem, ihr seid auch Noah, ne? Also dieser furchtbare Name von diesem Bund der Gemeinden. Wenn wir einen Mitarbeiter berufen, dann segnen wir ihn, das tut ihr genauso, vermute ich, durch Handauflegen und setzt ihn in seinen Dienst ein, richtig? Ne? So. Und das eben mit diesem Wissen, es ist Gottes Geist, der in ihm wirkt und es ist Gottes Vielfalt, die in ihm wirkt und dann kann er loslegen. Was machen wir, wenn wir sehen, dass eine Dienstzeit abgelaufen ist, jemand sagt, nee, ich mache da nicht mehr weiter oder jemand verlässt die Gemeinde, sagt, ich bin beruflich jetzt in Baden-Württemberg, was machen wir dann? Ich würde euch das gerne mal vorlesen. Und das hilft dir vor diesem, der dies selbst vollendet hat, diesen perfektionistischen Anspruch, da einmal zurückzutreten. Heute sprechen wir dir im Namen der Gemeinde zu, du darfst die Verantwortung, in die wir dich eingesetzt haben, zu der wir dich gesegnet haben, diese Verantwortung darfst du niederlegen. Gott segne, was du in seinem Namen getan hast. Er wende zum Guten, was nicht gelungen ist. Und er vollende, was du begonnen hast. Gott segne dich auf dem Weg, der vor dir liegt. Das ist das, was wir den Mitarbeitern zusprechen. Ich habe das schon zweimal selber auch für mich erlebt. Sowohl diesen Eingang in ein Amt, als auch dass dieses Amt wieder zurückgegeben wurde. Und ich habe das als sehr entspannend wahrgenommen, dass es nämlich alles auch ein Stück weit nicht so super werden kann. Und ich will euch mal an dem Beispiel, womit wir gestartet sind, mit der Kirche in Rouen, daran will ich euch das mal zeigen. Sieht man jetzt nicht so gut. Das ist eine nicht perfekte Außenwand in der Kirche in Rouen. Seht ihr das? Dies hier oben sind die Glasfenster. Wenn man von innen guckt, sieht das alles super aus. Ja, in den Gewölben, wunderbar. Gehst du nach draußen, guckst von außen drauf, sagst du, naja, hier stehen Säulen, hier ist Kalk verputzt, hier ist gestrichen. Das sieht schon gut aus, kann man so durchgehen lassen. Hier, da ist ja nicht mal Putz drauf. Was ist das denn? Und hier hinten, da ist verputzt drauf, das ist noch nicht gestrichen. Das ist der Teil einer Kirche, wo davor steht, der hat es selbst vollendet. Ja, solange wie wir auf diesem Weg des Lebens sind, wird es immer wieder solche Innen-Außen-Unterschiede geben. Von innen sieht alles super aus und von außen denkt man, da ist noch was nötig. Das nennt man in der Bibel Stückwerk. Unser Handeln, sagt Paulus, 1. Korinther 13, ist Stückwerk. Keiner von uns wird es perfekt hinkriegen, sodass nachher jeder, egal wer da kommt und guckt, sagt, oh, das ist ja vollendet hier, perfekt, super. Nein, es ist immer wieder ein Teil, der fertig ist, ein Teil, der auf dem Weg ist und ein Teil, wo man auch sagen muss, hier, da müssen wir ran. Und wenn du für dich dieses Wirken des Heiligen Geistes in dir wahrnimmst und es so viele unterschiedliche Dinge sind, dann lass dich nicht dadurch hindern, dass du denkst, ach, es müsste jetzt eigentlich aber perfekt werden und weil ich es nicht perfekt hinkriegen werde, lege ich es nieder. Angekommen, wo ich hin möchte? Das ist mir total wichtig, weil sonst kann keiner von uns lernen. Ja? Ihr Schüler, die ihr jetzt euch wieder, ne, werdet ihr jede Klassenarbeit mit einer 1 schreiben? Typische Mädchenantwort, super. Ja. Ja, klappt bei mir immer. Super. Aber es gibt mit Sicherheit Mitschüler in deiner Klasse, die sagen, ja, das wäre schön, ne? Ich Latein. Lateinarbeiten war immer gut, wenn das besser war als 5. Es gibt in meinem Leben Stückwerk, es gibt Dinge, die angefangen sind, die nicht vollendet sind. Und in der Kirche auch. So, letzte Folgerung. Gottes Wirken durch den Heiligen Geist ruft uns in die Verantwortung, aus dem Geschenk, das er uns macht, etwas zu machen. Und es ist so wie bei einer großen Kathedrale, da bleibt unser Handeln immer Stückwerk. Dein und mein Handeln bleibt immer Stückwerk. Ich habe heute so ein bisschen bei dir so eine kleine, so ein bisschen Manschette gespürt. Ja, kriege ich das hin mit dem Lobpreis? Ja, Gott hat durch dich gewirkt, ja. Und das geht jedem so. Nehmt dieses Fazit doch mal mit. Wir sind begabte Kinder eines wundervollen Vaters und zum Handeln eingeladen. Macht etwas aus den verschiedenen Gaben und Kräften. Also, wenn ihr mich fragt, wie das mit dem Prüfen und dem das Gute behalten ist, dann würde ich sagen, wir sind begabt zum Handeln. Wir sind herausgefordert, etwas zu tun. Und da darfst du ruhig groß und weit denken. Kennt ihr den noch? Kennt ihr Dicke Küstenmacher noch? Ja, Dicke Küstenmacher, der hat mal sowas gemalt. Ich behaue einen Stein, sagt der eine, und quält sich ganz furchtbar mit dem Stein. Der nächste quält sich schon so ein bisschen weiter, der ist schon ein bisschen besser. Ich bearbeite ein Spitzbogenfenster, das muss genau zueinander passen, sonst darfst du gleich wieder anfangen, neu. Und der dritte, der geht ganz fröhlich seiner Arbeit nach und sagt aber, im Grunde genommen, was ich baue, wird am Ende eine Kathedrale werden. Und da darf ich mitmachen. Und ich hoffe, dass dir das hilft, was ich heute aus Kroatien mitgebracht habe, dass es dir hilft, Mut zu haben und einzusteigen und deinen Teil mit deinen Kräften, mit deinen Gaben in dieser Gemeinde mitzugestalten. Im Privaten, im Beruflichen, in der Gemeinde. Gott, der in den Seinen wirkt, hat dies alles begonnen und vollendet. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Amen.